Hallo und recht herzlich willkommen zur 16. Folge Spitzenschneiden. Wären es Jahre und wären wir Menschen, dann dürften wir jetzt Bier trinken. Aber wir sind ein Podcast.
Aber nur, wenn wir in Deutschland sind.
Ja, that's true. Daniel und ich quatschen über Kommunalpolitik, aber zum letzten Mal, also zum letzten Mal in der Ausführlichkeit, weil am 13.09. ist schon die Kommunalwahl hier in NRW. Und dann müssen wir mal gucken, was da so bei rumkommt.
Genau, wir wollten heute mit euch einmal ein paar Hard Facts und ich nenne sie mal Soft Facts durchgehen zu den anstehenden Kommunalwahlen. Was wird da eigentlich gewählt? Wo darf ich wählen? Wer darf wählen? Und was passiert danach? Aber auch, wer regiert eigentlich gerade in den ganzen Städten NRWs und was machen so Oberbürgermeister und Stadträtinnen und Räte eigentlich den ganzen Tag? Neben ihrem Hauptberuf natürlich. Ah, und eine Sache, und danach wollen Tink und ich etwas machen. Wir haben jeweils eine Liste geschrieben mit, kann man sie Wunschliste nennen? Ich weiß es gar nicht.
Womit starten wir, wenn wir, und davon gehen wir natürlich auch ganz fest aus, die absolute Mehrheit hier in Essen erringen?
Ja, natürlich, was denn sonst? 50% plus 1.
Go big or go home. Genau, was machen wir dann?
Genau, was sind unsere ersten Wünsche, Projekte, die wir umsetzen wollen, und da haben wir uns die Liste noch nicht gezeigt. Ich bin gespannt, was bei Theresa gleich auf dieser Liste steht. Also, was passiert oder was ist die Kommunalwahl eigentlich? Was macht man da? Wer darf wählen? Warum sollte man wählen gehen? Die Kommunalwahl findet alle 5 Jahre statt in Nordrhein-Westfalen. Und zwar wählt man da ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ihr werdet das, wenn ihr schon die Briefwahl beantragt habt, ja auch gesehen haben. Ihr habt zahlreiche Unterlagen erhalten. Zu einem ist es so, dass ihr in kreisfreien Städten den Oberbürgermeister bzw. Meisterin wählen könnt, den Stadtrat und die sogenannten Bezirksvertretungen. Der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin ist im Prinzip sowas wie der Chef, die Chefin der Stadt, aber auch der Verwaltung, das heißt auch der höchste Beamte der Stadt. Und auch ein bisschen das Aushängeschild ganz häufig, ne, für Besuche in andere Städte und wenn Leute zum was auch immer machen, in die eigene Stadt kommen. Der Stadtrat ist sowas wie ein, na, man nennt es gerne Kommunalparlament, aber de facto ist es nicht so richtig ein Parlament, weil es ja keine eigenen Gesetze oder ähnliches erlassen darf und auch keine Steuern erheben darf oder ähnliches. So ein bisschen Verwaltungsorgan. Es sind aber die, die die politischen Entscheidungen von Landes- und Bundesebene dann quasi in konkrete Maßnahmen gießen müssen oder eigene fällen können. Als Beispiel, wie viele Bäume sollen neu gepflanzt werden? Welche Grünflächen sollen versiegelt oder entsiegelt werden? Wie sieht der Bebauungsplan aus? Also, wo darf wer was bauen und wie müssen die Gebäude dort aussehen? Das sind alles Sachen, die in den Ausschüssen und den Stadträten diskutiert werden. Und zu guter Letzt gibt es dann die Bezirksvertretung. Das sind Organe, die gibt es in allen kreisfreien Städten. Das sind im Prinzip ja auch kleine Räte. Da kommen die Leute nicht auf Stadtteilebene, schon etwas höher, also aus verschiedenen Stadtteilen, die aneinander liegen, zusammen und beraten sehr, sehr konkrete Sachen. In der Regel haben sie auch ein kleines eigenes Budget, mit dem sie kleinere Projekte, Verschönerungen durchführen können, aber es ist nicht so, dass die Bezirksvertretung große Befugnisse hätten. Also es ist eher ein beratendes Gremium für den Stadtrat im Prinzip, das viel, viel näher nochmal am Bürger dran ist, und das war auch die grundsätzliche Idee, als es eingeführt wurde, dass man als Bezirksvertreter, Bezirksvertreterin einfach jeden Tag in direkten Kontakt mit den Menschen vor Ort ist und daher auch weiß, wenn mal eine Bordsteinhöhe nervt oder irgendwo eine Fassade neu gemacht werden muss oder eine Brombeerhecke stört. Ihr kennt diese kleinen Probleme, die, naja, Eltern vielleicht mal haben. Tink, soll ich weitermachen mit den Kreisen oder willst du?
Ich bin noch ganz schön kaputt. Wir sind quasi mehr oder weniger direkt von einer Fahrradtour hier angekommen. Eine Fahrradtour, die sehr, sehr anstrengend war.
Ich glaube, wir sollten gleich auf jeden Fall nochmal kurz drüber berichten.
Ja, von daher erzähl ruhig weiter. Ich höre dir ganz gespannt zu.
Okay, dann kommen wir zu den Kreisen. Also neben den kreisfreien Städten wie Düsseldorf, Essen, Köln, Dortmund gibt es ja in NRW auch die Kreise. Also Kreis Mettmann zum Beispiel kennt ja vielleicht, ne? Ist ein bekannterer Kreis hier in der Region Düsseldorf und Ruhrgebiet. Es gibt aber auch andere Kreise wie Kleve oder ähnliches.
Den Rheinisch-Bergischen Kreis.
Kreis. Gibt die Kreische. was hast du gesagt? Oberbergischen? Mhm. Genau. Hochsauerlandkreis.
Märkischer Kreis, genau. Hochsauerlandkreis.
Ist der größte?
Der Märkische?
Nee, der Hochsauerlandkreis.
Ach so.
Flächenmäßig.
Ja. Wesel.
Stimmt, ist auch ein Kreis.
Ja, der Kreis Wesel.
Ennepe-Ruhr ist auch ein Kreis. Mhm. Korrekt. Also es gibt, ihr merkt, einige Kreise. Und in die
Schreibt
Kreise,
uns in die Kommentare, wenn euer Kreis in dieser Aufzählung mit dabei war.
Das war pure Absicht, dass er nicht drin war oder drin war. Und in den Kreisen unterscheidet sich das nur ein bisschen. Also es gibt da nicht den Oberbürgermeister oder die Meisterin, sondern es gibt eine Landrätin oder einen Landrat. Das ist dann Vorsitzende, der oberste Chef, Chefin im Kreis. Dann gibt es den Kreistag, nicht den Stadtrat, der zusammenkommt. Und auf unterster Ebene dann eben nicht die Bezirksvertretung, sondern auf Gemeinde-Stadtebene, je nachdem, was dort vorhanden ist, einen sogenannten Gemeinderat. Es ist ähnlich organisiert, nur dass die Gemeinderäte in der Regel dann doch mehr Kompetenzen haben in den Kreisen als zum Beispiel die Bezirksvertretung in der kreisfreien Stadt, weil, nehmen wir als Beispiel den Kreis Recklinghausen, dort gehören dann auch mal eben Städte mit 100.000 Einwohnern zu einem Kreis und die brauchen natürlich auch mehr Kompetenzen als eine Bezirksvertretung, die vielleicht 20.000 Einwohner unter sich hat. Das ist aber nicht alles, was ihr wählen könnt. Es geht noch weiter. Ihr merkt, ja, wir haben jetzt den Oberbürgermeisterplatz, die Oberbürgermeisterin, Stadtrat und die Bezirksvertretung. Drei Sachen, beziehungsweise Landrat, Kreistag, Gemeinderat. Daneben gibt es dann noch zwei spezielle Sachen, die wir wählen. Das erste ist das Regionalparlament Ruhr. Das dürfen alle Menschen wählen, die in einer Stadt wohnen, die zum Regionalverband Ruhr gehört. Das sind im Westen vom Kreis Wesel bis in den Osten dann zu, ich glaube, Hamm, ich weiß nicht, ob das der östlichste ist oder Unna irgendwo, und dann im Süden Ennepe-Ruhr bis in den Norden nach Recklinghausen, also das Ruhrgebiet. Das ist das erste Mal, dass der direkt gewählt wird. Bis sonst war es so, dass die Mitglieder im RVR, im Parlament, ungefähr dem Proporz entsprachen, wie die Stadträte, also die Fraktionen dort vertreten waren. Und jetzt hat jeder die Chance, hier diesen RVR direkt zu wählen. Der RVR darf quasi alles, was die Kommunen ihm erlauben. Also er kriegt quasi von den Kommunen Aufgaben übertragen. Könnt euch vorstellen, manchmal ist es mehr, manchmal weniger, aber in der Regel geben Städte sowas nicht gerne ab. Das ist schade, denn der RVR könnte einiges besser organisieren, zum Beispiel langfristig auch den Nahverkehr, der da nicht an der Stadtgrenze endet, weil jeder, der mal im Ruhrgebiet war, hat es vielleicht gemerkt, hier wächst eine Stadt in die andere und es ist relativ unsinnig, dass wir alle unsere eigenen Verkehrsbetriebe haben.
That's true. Einmal ein kleiner Einwurf von mir for good measure. So.
Was ist good measure? Ich
bin immer noch
du
hier.
Und dein Denglisch. Was ist good measure? Gut gemessen? Soll ich mal, ich hole mein Zoll, warte. Hier, ich habe ein Zollband. Hört ihr das? Warte.
Das ist jetzt das neue Intro. Willkommen bei Perfekt ausgemessen.
Wir kommen zu euch und messen eure Wohnung aus. Jetzt ja, ernsthaft, was ist
aber
good
es
measure?
Gibt doch,
ich meine so, das ernst. Was soll das heißen?
So wie, mir fällt nicht ein, was das auf Deutsch heißt.
Ist das ein Einwand oder ist das?
Für so, damit was ordentlich aussieht.
Ah, okay.
Weißt du?
Okay, dann mach mal dein Good Measure Einwand, sorry.
Ja, ich war eigentlich schon fertig mit. That's true. Was denn das, da gab's auch noch was. Was denn das nächste Spezielle?
Was, Ding? Du hast mich gefragt nach einer weiteren Wahl am 13. September?
Korrekt.
Wow, das ist so toll. Ich spreche überhaupt nicht mit diese komischen Dauerwerbesendungen aus den 90er Jahren.
Die gibt's immer noch.
Oh
so
mein Gott.
Dieses Teleshopping-Zeug.
Nein.
Ja, klar.
Oh mein, ihr merkt, ich gucke länger schon kein Fernsehen. Ich hab's gehasst, diese George Foreman-Grills und hasse nicht gesehen. Falls ihr nicht wisst, wer George Foreman ist, geht auf YouTube.
Nicer Dicer, kennst du den etwa nicht?
Doch, das sagt mir noch irgendwas.
Boah, im Real laufen die auch manchmal.
Oh.
Darf ich das sagen oder ist das Werbung?
Du solltest keine Werbung für ein Unternehmen machen, aber du kannst das Unternehmen nennen. Wenn du jetzt nicht sagst, geht da einkaufen oder das ist voll das tolle Produkt bei Real.
Du, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich Werbung absolut bescheuert fand. Und dann lief die da halt echt einfach. Ich war in diesem Laden und ich denke so, warum ist hier ein Bildschirm? Warum quatscht? Was? Was? Es war halt auch so, Nicer Dicer, das Gerät für Ihre Küche. Und, okay, ich habe ein Messer, damit kann ich auch Sachen schneiden, aber danke.
Also, ich komme ja ursprünglich gebürtig aus Solingen und wir stellen schon seit Jahrhunderten gute Messer her und keins heißt Nicer Dicer. Das klingt irgendwie falsch.
Tja. aber
das klingt diesem, super falsch.
Nach diesem wortwörtlichen Werbeblock. Was denn jetzt die letzte Wahl am 13.09.?
Korrekt. Die letzte Wahl ist der Integrationsrat. Und zwar ist es so, dass jede Stadt auch einen Integrationsrat hat. Dort sind Menschen vertreten, die keinen deutschen Pass haben, aber schon länger in Deutschland leben. Das ist der Versuch, ihnen auch eine demokratische Stimme zu geben. Auch die Fraktionen entsenden dorthin Vertreter, also die Stadtratsfraktion, aber die Menschen mit nicht deutschen Pässen können eigene Listen aufstellen, eigene Wahlvereinigung und dann auch zur Wahl antreten. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Wir würden uns auch wünschen, dass dieser Rat mehr Rechte hat.
Auf jeden Fall.
Wer denn wählen darf? Vielleicht kommen wir dann direkt einfach zu, wer darf wählen. Den Integrationsrat darf jeder wählen erstmal, der keinen deutschen Pass hat. Die zweite Gruppe von Menschen, die ihn wählen darf oder die Menschen, die dort sind, sind alle, die sich haben einbürgern lassen, die also nicht bei der Geburt einen deutschen Pass hatten.
Wer fällt denn in die Gruppe?
Ja, zum Beispiel ich.
Das wollte ich hören.
Ja, korrekto. Und dann gibt es noch ganz viele weitere Ausnahmen, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, aber es ist eine Liste von 20, 30 Gruppen, die sehr, sehr differenziert ist, aber so grob, wenn ihr bei der Geburt keinen deutschen Pass hattet.
Oder wenn eure Eltern bei ihrer Geburt ihrerseits keinen deutschen Pass hatten, dann checkt es auf jeden Fall mal, ob es bestimmte Bedingungen gibt, die auf euch zutreffen und ihr dann wählen dürft.
Correcto mundo. So, Tink, und wer darf denn jetzt so alles den Stadtrat wählen?
Jo, all diejenigen, die in Essen leben und eine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder auch eine EU-Staatsbürgerschaft. Daniel hat diese Frage an mich abgegeben, damit er sich gerade einmal strecken und recken kann und es sieht lustig aus.
Stimmt nicht.
Genau, man muss außerdem mindestens 16 Jahre alt sein. Die Kommunalwahl ist die Wahl in Deutschland, bei der man schon ab 16 wählen kann. Ansonsten darf man ja erst ab 18 wählen. Genau, und man muss seit Zeitraum in Essen schon gemeldet sein. Also man darf nicht sich am Tag vorher in Essen umgemeldet haben und dann direkt bei der Kommunalwahl wählen, sondern man muss schon eine gewisse Zeit in Essen leben. Aber das war drei Wochen.
Ja. Ja. Drei Wochen vor dem Wahltag muss man in Essen oder in der Stadt, wo ihr wählt, gemeldet sein.
Mit anderen Worten, das wäre also der 28., weil am Samstag kann man sich nicht ummelden, der 28., mhm. 8.
Moment,
wäre es gewesen.
Der 6. September ist eine Woche, der 30. sind zwei, der 23. sind drei.
Ach, du hast recht,
letzte Werktag, wo die
21.
Genau, der 21. August. Seitdem müsst ihr in eurer Stadt gemeldet sein. Und dann dürft ihr dort auch mitentscheiden, wer euch die nächsten Jahre zertritt und vertritt. Ja, komm, einige Parteien zertreten uns Menschen, also sorry.
Ja. Absolut, du, ich kann dir überhaupt gar nicht widersprechen. Ich war nur überrascht, dass du so ein kleines, fast schon Gedicht aus dem Ärmel gezaubert hast.
Ich bin mir sicher, da gibt es irgendeinen Spruch, der irgendwo in meinem Hinterkopf hängt, den ich mal gelesen habe und falsch wiedergegeben habe.
Das ist gut möglich.
Ich und meine falsch wiedergegebenen Sprüche.
Was war das? Heute hat uns jemand auf unserer Fahrradtour viel Erfolg gewünscht und die Dame hat gesagt, ich drücke euch viel Glück. Ich glaube, sie hat gesagt, ich drücke euch viel Glück. Das fand ich auch schön.
Ja, fast genauso gut wie die. Ach, da warst du gar nicht mehr dabei. Ich habe ja den Karl-Marx-Turnbeutel. Da steht ja KRL-MRX, ne? Mhm. Karl Marx drauf. Und dann hat das jemand gesehen, der neben mir mit dem Fahrrad fuhr. Und dann sagte sie zu mir, weil wir an der Ampel standen, soll ich dir einen Witz erzählen? Ich so, ja klar. Egal, was deine Mama kocht, Karl Marx.
Schön.
Ist schön, aber hat man schon mal gehört. Genau. Also, wir wissen jetzt, was gewählt wird. Geht auf jeden Fall am 13. September wählen. Egal, wie blöd ihr das findet, weil am Ende spielt es doch immer eine wesentliche Rolle, wer mit wie viel Sitzen wo sitzt, welche politische Kraft wie viel Aufmerksamkeit bekommt und welche Stimmen laut sein können und nicht. Weil wenn man nicht wählt, dann ist es eigentlich so, dass man den Status quo aufrechterhält. Das bedeutet, man sagt, Es ist einem egal, es kann bleiben, wie es ist. Ist mir Latte. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass man angepisst ist und man sagt, es ändert sich doch eh nichts. Es sind doch egal, wen man wählt. Es ist immer das Gleiche. Ich habe echt Verständnis dafür, weil häufig haben wir auch dieses Gefühl, obwohl wir politisch aktiv sind. Aber ich glaube, es gibt nicht nur in unserer Partei, teilweise auch in anderen, noch genug Menschen, die diese Arbeit, die wir hier tun, aus Überzeugung tun und nicht nur, um euch zu vertreten, sondern um mit euch gemeinsam, also das ist auch unser Anspruch, das ist mein Anspruch, etwas zu verändern. Das ist anstrengend, das kann da hinten losgehen, aber alleine, dass man häufiger in den Medien auftaucht, dass man häufiger die Themen setzen kann. Also, wenn eine linke Partei stark ist, werden wir häufiger über soziale Ungerechtigkeit, den Klimawandel und Co. lesen oder über Antirassismus, als wenn es zum Beispiel im schlimmsten Fall die AfD ist oder die CDU. So, dann reden wir über sogenannte Klankriminalität.
Die Bullshit ist nur mal FYI. In allen Zusammenhängen mit Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, würde man von Bandenkriminalität sprechen. Aber bei Menschen mit Migrationshintergrund ist es auf einmal Clankriminalität. Naja. Die Fahrradtour.
Bist du schon wieder bei der Fahrradtour?
Ja, ich dachte, wir erzählen noch ein bisschen darüber.
Ja, gerne. Ich habe gleich noch was zur Kommunalwahl, aber locker mal auf, weil Kommunalwahl ist immer so sexy und spannend. Also total.
Also, wir haben heute eine Fahrradtour gemacht und es war echt cool. Auch wenn die Fahrradwege in Essen echt besser sein könnten. Das habe ich auch heute wieder so streckenweise gedacht. Ein netter Genosse von uns hat die vorbereitet und wir sind so ein paar Stellen abgefahren. Wir haben an der alten Synagoge gestartet. Der hat uns einen Brandfleck gezeigt, der noch aus der Reichspogromnacht vorhanden ist. Waren dann an einem Grab, wo Kriegsgefangene in einer Bombennacht
sowjetische Kriegsgefangene
verschüttet wurden, weil sie nicht in die Bunker durften. Das haben die Nazis ihnen verboten. Wir waren am Stein der Demokratie im Hallopark.
Ach, das Denkmal für Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.
Genau.
Das klingt schlimmer, als es ist. Das war sowas wie ein Kampftrupp der SPD gegen SA und so weiter und so fort. Wenn ihr den Rotfront-Kämpferbund kennt, das war quasi das Gegenstück bei der KPD.
Das Gegenstück bei der SPD. Ach so.
Zum Reichsbanner. Also okay, Rotfront-Kämpferbund war bei der KPD und der Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold bei der SPD. Genau, und das waren so quasi beides zur Verteidigung der Demokratie. Mhm. Wo waren wir danach?
Danach bin ich gestürzt.
Oh ja.
Das klingt voll dramatisch und eigentlich war es richtig dumm. Wir waren an einem Berg und ich konnte nicht mehr. Also wollte ich absteigen und beim Absteigen bin ich mit meiner Hose am Sattel hängen geblieben. Das hat mich aus dem Gleichgewicht gebracht und es hat mich auf den Hosenboden versetzt. Ja, ich glaube, ich kriege einen blauen Fleck am Hintern. Aber ansonsten ist alles okay.
Wird schon.
Ja, ich denke auch. dann waren wir noch in einem ehemaligen Barackenlager.
Stimmt.
Dort sind Menschen, jüdische Menschen vor allen Dingen, hingebracht worden, eingesammelt worden, um sie von dort in die Vernichtungslager zu bringen. Und jetzt ist es halt einfach ein Industriegebiet und bis auf eine kleine Tafel, die da an der Straße steht, erinnert halt nichts mehr daran. Und zuletzt waren wir da, wo in Essen-Steele die Synagoge gestanden hat. Auch ein Ort, der nicht wirklich zum Innehalten und Gedenken einlädt, weil es jetzt ein Parkplatz ist. Und auf dem Parkplatz ist halt mit Steinen praktisch angedeutet, wo der Grundriss praktisch war von der Synagoge.
Ja. Dann gibt es eine Gedenktafel, aber das ist jetzt echt nicht dolle.
Ja, genau. Das war unser Sonntag.
Es waren 20 Kilometer, wir sind im Eimer, wir sind an einem Mountainbike-Club so geendet. Und obwohl ich seit Corona mehr Fahrrad fahre oder überhaupt Fahrrad fahre, bin ich trotzdem im Eimer.
Und Theresa auch. Ich fahre kein Fahrrad und das sieht man daran, dass ich keins hatte und dann mit einem blöden Fahrrad fahren musste und dann gefallen bin. Naja, passiert. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, ich durfte danach nämlich mal die Fahrräder von anderen Leuten ausprobieren. Und ich weiß jetzt, was für ein Fahrrad ich haben möchte.
Oh, was denn?
Ein bequemes.
Alles klar. Gut, dann radeln wir jetzt mit dem bequemen Fahrrad mal zur Kommunalpolitik zurück. Und zwar dachte ich, wäre das doch auch mal interessant, weil es sind ja Wahlen und die Rathäuser werden neu zusammengesetzt. Und es ist ja Klimawahl, wie überall gesagt wird. Wie sieht das denn aus? Wer wird denn in den nächsten Ratshäusern die Mehrheiten stellen oder wer stellte sie bisher und wer stellte auch bisher die meisten Oberbürgermeister? Und jetzt machen wir wieder ein kleines Ratespiel wie vom letzten Mal. More Hard Facts, genau. Und wir machen das Ratespiel erstmal, welche Partei stellt denn wie viele Oberbürgermeister gerade? Wer ist so der Jüngste, wer der Älteste?
Die meisten werden auf jeden Fall von der CDU gestellt.
Also danach in NRW, wir reden NRW. Yeah. Wir sind jetzt total NRW-zentriert, weil NRW ist mit 18 Millionen Einwohnern groß genug, der Rest interessiert uns nicht.
Alles andere kann ich auch.
Also du sagst CDU? Die meisten Oberbürgermeister hätte die
ich
CDU.
Ich weiß auf jeden Fall, da wo ich herkomme, also das Bergische Land, ist, was also ein bisschen ländlicher
geprägt ist. Nicht Bürger, Oberbürgermeister und Landräte.
Oberbürgermeister.
Genau, wir reden jetzt nicht von diesen kleinen Ehrenamtlern, ne, die Aufwandsentschädigung bekommen. Wir reden schon von den Hauptamtlichen.
Bruh.
Ah ja.
Bruh. Weißt du, was das für Stress war damals? Als okay, nee, das ist eine Story für wann anders. Ich würde trotzdem sagen, die CDU hat die meisten. Ich weiß, im Ruhrgebiet, das Ruhrgebiet ist immer noch relativ SPD-lastig, auch was die Oberbürgermeister angeht. Aber gerade was die Landräte angeht, dürfte die CDU vorne liegen.
Du sagst also, was die Landräte angeht, CDU.
Ja.
Mir ist gerade aufgefallen, dass meine Liste nur das Oberbürgermeister bestellt.
Okay. Also das kannst du gerade nicht beantworten.
Doch, ich bin gerade dabei, aber vielleicht fangen wir mal an mit den Oberbürgermeisterinnen und Meistern in NRW. Und zwar ist es
wie,
so.
Darf ich einmal gerade raten, ja, wie viele Oberbürgermeisterinnen es gibt in NRW?
Oh, da musst du ja mal nachgucken, aber mach mal, ja.
Ich würde sagen 5. Also ich weiß, es gibt Henriette Reker in Köln.
Das war's.
Es gibt Henriette Reker und das war's.
Nee, außer Pitt oder Piet ist ein Frauenname, aber oder Erik oder Daniel, Markus, Hans. Ich mach's mal anders, es gibt mehr Thomasse und Franks, die Oberbürgermeister sind, als Frauen.
I'm shook, okay.
Ich versuche jetzt gerade auch noch zu analysieren, ob davon irgendwer einen Migrationshintergrund hat, aber
So viel, wie man das halt am Namen absehen kann.
Ja doch, eine Person. Bonner Oberbürgermeister. Aber ansonsten, uftata, nö. Also, wir haben in NRW 7 CDU-Oberbürgermeister. Und zwar in Oberhausen, Münster, Mönchengladbach, Hamm, Essen, Bonn und Aachen.
Wir haben auf jeden Fall, also Henriette Reker ist parteilos, soweit ich weiß, ne?
Korrekt, und wird unterstützt von?
CDU und FDP.
Und Grüne.
Und Grüne, ah. Mhm. Ach, lustig, wie in Overath auch.
Ja, und
auch wenn dich das nicht interessiert, weil das kein Oberbürgermeister wird.
Und in Hagen ist es genauso. Dort gibt es einen Erik O. Schulz, der wird unterstützt von CDU, Grüne und FDP. Dann haben wir mit 15 SPD-Oberbürgermeister.
Ah, doch so viele.
Korrekt. Und davon ist aber einer formal der offizielle Kandidat von SPD und Grüne gewesen.
Ach.
Genau.
Schau an.
So, und jetzt gucke ich mir das mal gerade an, wie das mit den Landrätinnen und Landräten aussieht. Ich habe leider keine Liste gefunden. Das mag auch meiner mangelnden Google-Kenntnis liegen. Ich weiß es nicht. Oh, eigentlich kann ich ganz gut googeln.
Ich gähne so lange ein bisschen noch ins Mikro.
Aber ich habe eine Karte vor mir. Also mit, ne, wer ist welche Partei und so weiter und so fort. Und ihr wisst ja, welche Farbe die CDU in der Regel hat auf solchen Karten.
Schwarz wie die Nacht.
Ja, und es ist schwarz. Es ist in NRW sehr, sehr schwarz. Ich versuche das mal jetzt mal genau anzugucken. Wenn ich das richtig sehe, reden wir hier von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ich glaube 30, so fast 30, eher 28 Landrätinnen und Landräten der CDU und 3 von der SPD.
Guck mal, hatte ich recht.
Ja, ihr seid ja auch einfach ein bisschen weiter zurück.
Ihr?
Auf dem Land.
Ihr? Was? Entschuldigung? Ich bin Großstädterin. Ich wohne in Essen, ja?
Wo kommst du nochmal her?
So, darüber sprechen wir jetzt
gerade. Warte, da gibt's doch so einen Spruch. Du kriegst den.
Der Bauer frisst nicht, was er. Nee, was der Bur nicht kennt, frisst er nicht.
Nee, das meine ich gar nicht. Du kriegst die Person aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus der Person. Ich werde böse angeguckt zu eurer Information.
Ich weigere mich, das hinzunehmen. Ich weigere mich.
Okay.
Das halte ich auch für falsch.
Ich wollte dich doch nur ärgern. Kommen wir nochmal zurück. Also wir stellen fest, die SPD stellt in den Großstädten tatsächlich die meisten Oberbürgermeisterinnen und Meister, wobei man fast nicht gendern muss. Sie stellt Oberbürgermeister und eine Frau.
Ja,
die SPD stellt nur Männer.
Genau, die SPD stellt nur Männer, die CDU stellt auch nur Männer. Sie unterstützt aber Henriette Reker.
Genau. Und das könnte sich jetzt ein bisschen ändern. Also es treten ein paar mehr Frauen an, die auch durchaus Chancen haben zu gewinnen. Aber es ist noch immer deutlich die Minderheit. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Die CDU ist im Land, was häufig immer konservativer ist als die Städte. Es ist leider so. Die Mehrheit, also stellt auch die Großen und Ganzen die Landrätinnen und Landräte mit wenigen Ausnahmen in OWL oben.
OWL ist Ostwestfalen-Lippe.
Genau, ist vor allem Lippe, also der Kreis Lippe und die zwei angrenzenden, die ich jetzt nicht ganz erkenne. Aber das ist doch die einzige Ausnahme. Spannend ist, dass wir auch bisher bereits, oder was heißt bisher, spannend wird die Frage ja sein, wie geht es eigentlich weiter in den Stadträten? Wer regiert mit wem? Gibt es Koalition oder nicht? Es ist so, dass es keine Koalition geben muss. Das heißt, man kann auch sagen, es gibt ein Oberbürgermeister, eine Meisterin, Landrätin, Landrat und im Rat selber finden sich dann zu Sachthemen Mehrheiten. Könnte man machen. Ne? Eine Koalition, eine Partei bringt einen Antrag ein und dann diskutiert man den und dann gibt es dafür eine Mehrheit oder nicht. Die Regel ist aber, und das kennt ihr aus dem Bundestag und aus dem Landtag, dass wir sogenannte Koalitionen haben. Und das bedeutet, dass die Parteien sich einen festen Vertrag geben oder einen festen Vertrag schließen, was sie in ihrer Legislatur, in der Legislatur umsetzen wollen, was die Rahmenbedingungen sind und ähnliches. Das ist jetzt natürlich am Ende nicht rechtlich bindend, aber macht man irgendwie so. Und aufgrund der Corona-Krise und vieler weiterer Sachen habt ihr vielleicht bereits in den Umfragen auch gesehen, ist es so, dass die CDU dort, wo sie bereits regiert, fest im Sattel ist. Wir haben aber auch durch die Situation von Fridays for Future und dass es zum Klimawahl ausgerufen wurde, in einigen Großstädten auch eine starke Grüne. Und die Frage.
Nicht in allen Städten?
Nein, nicht in allen Städten.
Aber gerade die Großstädte eigentlich schon, oder?
Naja, also in Köln haben die Grünen in den Umfragen genauso viel wie CDU und SPD, alle so roundabout 23-24%. Bei uns haben die Grünen 10% weniger als 15% weniger als die CDU. Also ist schon ein Unterschied.
Ja, aber sie sind deutlich vor der SPD.
Auch nicht in jeder Stadt. Aber nicht in jeder Stadt.
Okay.
Genau. Und das ergibt halt wahrscheinlich viele neue Koalitionen, viele neue politische Bündnisse. Und die Frage ist, wohin geht die Reise? Denn ich glaube, dass in vielen Städten Schwarz-Grün angesagt sein wird.
Yep.
So ein bisschen nach dem Motto, die Kinder der CDU-Wähler wählen jetzt Grün. Und das ist ein Problem, weil wenn wir uns die Landesregierung unter Schwarz-Grün, das gibt es ja in Hessen und Baden-Württemberg zum Beispiel, angucken, ist es so, dass vom Umweltschutz, von der Klimagerechtigkeit, wenn die das Wort überhaupt benutzen, sie nutzen ja eher Klimaschutz, nicht viel übrig bleibt und auch vor allem die umgesetzt wird, nicht so umgesetzt wird, dass sie auch sozial gerecht ist.
Also das ist eigentlich, wenn man jetzt gerade mal nach Baden-Württemberg schaut, hat man häufig den Eindruck, es ist mehr CDU grün angemalt als tatsächlich konsequenter Klimaschutz.
Genau, wenn ihr euch mal anschauen wollt, ob solche Koalitionen denn irgendwas gebracht haben, dann könnt ihr euch das in einigen Städten tatsächlich angucken. Und zwar ist es so, dass seit 2011 in Darmstadt Schwarz-Grün regiert, seit 2015 in Trier, seit 2016 in Köln, seit 18 in Wuppertal. Es gab aber auch schon Perioden in anderen Städten, wo es Schwarz-Grün gab, zum Beispiel von 2006 bis 2016 in Frankfurt oder von 2009 bis 2013 in Aachen. Und mein liebster Favorite ist tatsächlich das sogenannte Viererbündnis in Essen von 2004 bis 2009 mit einem CDU-Oberbürgermeister an der Spitze.
Und da hatten wir ja nicht nur CDU und Grüne, sondern es haben auch noch mitgemischt die absoluten Sympathen des Stadtrates, nämlich
die FDP, die Liberalen also, und das sogenannte Essener Bürgerbündnis. Und das Essener
Bürgerbündnis. Oder wie es auch getauft wurde, Essener Bullenbündnis. Genau. Das ist natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen.
Wir zitieren nur. Das EBB ist im Prinzip so, die sind heute, gehören die zu den Freien Wählern und eigentlich sind sie ein bisschen programmatisch wie die CSU, vielleicht ein Stückchen weiter rechts. Und in diesem Viererbündnis waren die Grünen dabei und haben hier die Stadt mitentwickelt, nenne ich das jetzt mal. Und auch in diese Zeit fallen riesige Stellenstreichungen in der öffentlichen Verwaltung, fallen riesige Fehlmaßnahmen, Fehlentwicklungen in der Waldplanung, in der Aufforstung, in der Frage der Versiegelung und so weiter. Und ich finde, wenn man sich die Politik anguckt, die die Grünen gemeinsam mit den Schwarzen machen, dann ist es keine gute Politik. Das ist konservative Politik im wahrsten Sinne des Wortes. Das bedeutet, yes, wenn ihr jetzt grünen Wählerinnen und Wähler seid und wir euch nicht überzeugen werden, was ja legitim ist, möchte ich euch aber zu bedenken geben, ihr wollt ja auch, dass eure Partei sinnvollen Klimaschutz und Umweltschutz betreibt. Die Frage ist ja, mit wem kann sie es gut? Und ich behaupte, das wird sie am besten können, indem sie zum Beispiel mit unserer Partei koaliert. Doch wie bringt ihr die Grünen dazu, dass sie das auch in Erwägung ziehen oder das vielleicht sogar müssen? Ganz simpel, indem ihr die Linke so stark macht wie möglich. Denn wenn wir so stark sind, dass man ohne uns nicht regieren kann, dann müssen sich die Grünen das auch überlegen. Und dann steht man vielleicht auch mal zu dem, was man im eigenen Programm schreibt. Denn ich glaube, das ist auch das, was die Wählerinnen und Wähler auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben, dass sie sich eigentlich das am ehesten wünschen, dass sie da die meisten Schnittmengen sehen. Und alles andere ist meiner Meinung nach pure Ideologie seitens der Grünen. Also wenn man nicht mit uns regieren möchte.
Yes, das ist korrekt. Ich glaube, das schärfste Bündnis, von dem ich jemals gehört habe, war ein Spanien-Bündnis.
Oi weh.
Um es nochmal. Das gibt es tatsächlich in Bayern irgendwo. Also da regieren SPD, die Linke und die FDP zusammen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert.
Alle gegen die CSU, so funktioniert. Alle ohne Rassisten gegen die CSU.
Ja.
Das ist, die haben 60 Jahre König CSU, das Königreich CSU nach 60 Jahren satt.
Das kann ich verstehen. Aber dann wiederum, wenn man hier so nach Essen schaut, das war ja eigentlich fast nur SPD, überwiegend SPD. Und zwischendurch war mal die CDU ein bisschen am Drücker.
Ja, aber vielleicht ist das Pendant von Essen zum Spanien-Bündnis das Viererbündnis.
Ja.
Grüne, CSU, FDP, CDU, whatever, was passiert hier, what the fuck? Und es war auch nur alle gegen die SPD.
Mhm. Aber wirklich geil war es halt auch nicht. Nee. Wirklich gar nicht. Kommen wir jetzt zum spaßigen Teil. Zum richtig spaßigen Teil.
Okay, wir müssen den einleiten. Natürlich wieder sehr cringy. Was würden wir tun, wenn wir eine eigene Mehrheit im Rat hätten? Wird Ihnen präsentiert von Daniel.
Eine
Daniel,
absolute
Ihr Ansager
Mehrheit.
Für günstiges Geld.
So. Wir haben es geschafft. Wir haben 56% geholt. Niemand
Daniel
kann
ist
uns
Oberbürgermeister.
Mehr aufhalten. Genau, Daniel ist Oberbürgermeister. Niemand kann uns mehr aufhalten. Unsere Liste ist zu kurz.
Oh fuck, wir können ja gar keine Mehrheit. Aber wir haben ja die Direktmandate geholt.
Ach so, ja.
Wir brauchen,
so,
ne? Wir haben ja die Direktmandate geholt. Da ist die Liste irrelevant.
Warte, ich bin also über Rüttenscheid Süd eingezogen.
Korrekt.
Spannend. Was sind die Sachen, die fünf Sachen, die wir als allererstes umsetzen?
Ich habe nur vier aufgeschrieben.
Das ist nicht schlimm, ich habe sechs aufgeschrieben. Okay. Willst du anfangen?
Kann ich mal, also
was machst du als erstes, dein erstes Projekt im Stadtrat?
Was ich als erstes mache? Also das Erste, was ich gerne machen wollen würde, ist, ich möchte ein Handlungskonzept gegen rechts entwickeln, beziehungsweise eigentlich einsetzen, weil viel entwickeln musst du da nicht. Wir haben in Essen ein großes Problem mit selbsternannten Bürgerwehren, die sich aus, haben wir schon mehrmals in verschiedenen Folgen genannt, Stähler Jungs. Und gegen die würde ich gerne ein Konzept entwickeln, auch gegen das Erstarken der AfD und auch der Hooligans an sich im RWE-Stadion. Und neben dem Konzept dann das Ganze natürlich auch mit Geld ausstatten, ne? Also Geld für die Schulen, für Programme, Geld für die Kultureinrichtungen, Geld für die Bildungseinrichtungen, die VHS, für die ganzen Initiativen wie Stähle bleibt bunt, Essen stellt sich quer Und wenn wir das hinkriegen, glaube ich, sind wir schon mal ein großes Stück weiter.
Finde ich sehr gut. Ich muss damit jetzt meinen Punkt 5 streichen. Ich habe das Ganze ein bisschen anders aufgebaut. Ich würde gerne damit starten, dass wir Essen mehr Geld besorgen. Und
willst
zwar,
du Drogen dealen oder was?
Ja, Essen wird zur Drogenhauptstadt Deutschlands und der Stadtrat hängt mit drin. Nein, es ist ein bisschen langweiliger. Ich möchte, dass wir einen Altschuldenfonds bekommen, also dass unsere Schulden teilweise vom Bund übernommen werden, beziehungsweise uns erlassen werden und die restlichen geregelt abbezahlt werden.
Ja so erwachsen.
Ja, ich weiß, es ist mega langweilig, aber ich glaube, das ist ganz sinnvoll.
Theresa, 23, erwachsen.
Möchtest du jetzt mal den Burner hören? Ich habe auch einen Bausparvertrag.
What?
Ja, klar. Hast du keinen?
Nee, das ist sehr deutsch.
Ja, das war auch eine Sache, die haben meine Eltern, wollten es gerne haben. Oder wollten gerne, dass ich einen habe. Deswegen habe ich einen Bausparvertrag. Aber es ist ganz, ganz gut. So in irgendwann, wenn er genug angezahlt ist, kann ich ein günstiges Darlehen aufnehmen. Ist das nicht sexy?
Das ist tatsächlich etwas, um das ich dich gerade beneide, weil ich würde gerne irgendwann bald was kaufen, aber das funktioniert nicht so einfach, ne?
Ja, aber Bausparvertrag an der Stelle ganz geil, weil der wird bei solchen Angelegenheiten, wenn du einen Kredit aufnehmen willst, wird er auch behandelt, als hättest du den schon voll gespart. Also wenn du einen über 20.000 anfängst und du hast aber eigentlich erst 200 draufgezahlt, der wird schon behandelt, als hättest du schon 20.000. Das ist ganz cool.
Okay, das heißt, du möchtest die Altschulden von Essen loswerden.
Genau, damit wir ein bisschen mehr Luft haben, ein bisschen mehr Spielraum haben.
Dann nimm mal den zweiten Punkt, weil dann machen wir jetzt einen Wechsel. Was wär denn die zweite Sache, die du durchsetzen willst?
Die Ausländerbehörde mit genug Personal ausstatten. Klingt auch wieder richtig, richtig lame, aber aktuell ist die Situation so, dass Menschen, die irgendwas mit der Ausländerbehörde zu tun haben, bis zu ein halbes Jahr auf einen neuen Termin warten müssen oder länger. Und das geht nicht, weil für viele Menschen heißt eben Papiere verlängern auch, dass ihr Arbeitsplatz sicher bleibt. Und erklär mal deinem Chef, sorry, die Papiere kann ich hier gerade nicht geben, weil ich erst in einem halben Jahr einen Termin kriege. Das geht halt gar nicht. Klar muss ich auch so in der Ausländerbehörde noch einiges tun. Dann muss auch mehr gegen Rassismus innerhalb der Behörde vorgegangen werden. Davon bin ich überzeugt. Aber mit einer Entlastung derjenigen, die da aktuell arbeiten, ist schon mal ein Start gelegt und damit können wir eben auch diejenigen Menschen in Essen, die von der Ausländerbehörde eben abhängen, ein bisschen besser stellen. Auch wieder ein bisschen langweilig, aber ich dachte, wir schrauben ein bisschen was an den Grundlagen. Was ist dein Punkt 2?
Ich weiß nicht, ich komme jetzt gerade nicht erwachsen vor im Vergleich zu dir. Also mein zweiter Punkt wäre, ich habe so einen Slogan gehabt in den letzten Wochen, da habe ich mir mal so einen catchy Phrase: Stadtwerke zum Solargiganten ausbauen. Und zwar würde ich gerne mehrere Initiativen rund um die Stadtwerke ergreifen. Das erste ist, ganz viele neue Stellen ausschreiben. Das zweite ist, auf jedes öffentliche Dach, wo es energetisch lohnenswert ist, Solaranlagen installieren. Dann in der Stadtwerke Beratungsstellen einrichten, die dann auf die privaten Eigentümer von Häusern zugehen und dort Solareinrichtungen installieren. Und das Ganze würde einfach super viele neue Jobs schaffen und würde endlich auch für gute erneuerbare Energie sorgen, die wir hier in Essen produzieren. Das fehlt nämlich, momentan sind es gerade mal 1,7%. Und es ist also etwas fürs Klima und es ist gut für, also ist es sozial gerecht, weil es neue Jobs schafft. In einer Stadt mit sehr, sehr vielen Arbeitslosen.
Nice Stein.
Was ist jetzt?
Ich finde das aber eigentlich, ich finde das voll sinnvoll. Also ich finde es wichtig. Punkt 3 bei mir, wir haben jetzt ja den Altschuldenfonds gekriegt in Punkt 1, deswegen sind jetzt die anderen Ruhrgebietsstädte alle mega happy und freuen sich und möchten mit uns zusammenarbeiten und deswegen können wir jetzt endlich die Ruhrbahn tatsächlich aufs Ruhrgebiet ausdehnen.
Okay, ich nehme alles zurück.
Und das ist halt das eine Ding, wir haben jetzt endlich ein ÖPNV, der für unsere ganze Metropolregion geplant wird und nicht nur jeder macht Kirchturm denkenderweise nur was für die eigene Stadt. Also du hast ja eben auch schon angesprochen. Und in dem Zug muss natürlich dann auch der Radentscheid umgesetzt werden. auch gerne mit einem richtigen Kickstart und wir machen erstmal mehr Projekte, als vorgesehen sind. Auch in Zusammenarbeit natürlich mit den anderen Ruhrgebietsstädten.
Theresa, das klingt nach einem 5-Jahres-Plan. Schäm dich.
Ja, und dann haben wir schon mal echt was getan, um ÖPNV und Radverkehr auszubauen. Und wenn wir den Radverkehr ausbauen, müssen wir natürlich auch den Fußverkehr ausbauen und mitdenken. Das ist natürlich logisch.
Wow, Theresa, das klingt nach einer super tollen Stadt. Erzähl mir mehr.
Du musst mir jetzt erstmal deinen Punkt 3 nennen.
Ach so, mein Punkt 3. Ja, ich möchte in Essen mindestens 100.000 Bäume pflanzen. Wir haben in den letzten 5 Jahren nämlich 11.000 Bäume verloren, also netto, das heißt nach Neupflanzung etc. pp. Und diese 100.000 Bäume möchte ich auf verschiedene Arten einsetzen. Ich möchte neue Alleen schaffen, weil das sorgt dafür, dass die Straßen kühler sind. Also dort, wo es große Bäume gibt, Großbäume, ist es bis zu 4 Grad kühler. Das steigert die Lebensqualität. Wir brauchen Bäume auf Grünflächen, die wir dann auch schaffen. Und ich möchte Bäume in neu zu schaffenden Wäldern oder in vorhandenen Wäldern pflanzen und die auch Natur belassen. Das heißt, nicht mehr für Forstbetriebe nutzbar machen, sondern wirklich perspektivisch halt irgendwann Urwälder wieder generieren oder so in die Richtung, ne, neu schaffen.
Das und du machst dich lustig darüber, dass es nach einem 5-Jahres-Plan klingt, weil Urwälder schaffen klingt nach einem 100-Jahres-Plan.
Ja, irgendwer muss halt damit anfangen. So, jemand muss ja, anfangen, klar. Bäume zu pflanzen. Und Naomi Klein hat in ihrem vorletzten Buch oder so, oder letzten Green New Deal, geschrieben, dass wir Milliarden Bäume auf der Erde brauchen, Neupflanzungen. So, das heißt, wenn ich sage, wir brauchen 3,5 Milliarden, heißt das ein Baum für alle 2 Einwohner. So, gehe ich von Essen aus, reden wir also von 300.000 Bäumen. Da ist 100.000 Bäume, sind dann Anfang. Und die steigern die Lebensqualität in der City, also es wird einfach geil, es wird grün, es wird toll, es schafft Lebensräume für die Insekten, für kleine Tiere.
Es sorgt auch dafür, dass du ein ganz anderes Gefühl hast. Also so sehr, wie ich nie wieder in meine Heimatstadt zurückziehen möchte, weil du hast ja nicht vollkommen Unrecht, es da eben schon relativ konservativ hergeht, desto doch. Dennoch finde ich es immer so krass, wenn ich wieder nach Essen fahre und mir einfach denke, oh, wo ist das ganze Grün? Wo sind die Bäume? Wo sind die Hügel? Ich meine, klar, wir werden jetzt keine Hügel in Essen aufschütten.
Haben wir schon, Halden.
Ja, die sind ja meistens dann tatsächlich relativ grün. Aber einfach mehr Grün. Ich finde, dass man ist direkt entspannter, wenn man ein paar Bäume vor der Nase hat.
Mir ist es halt wichtig, die Bäume und die Natur in einem gewissen Maße in den Alltag zu holen, weil wir haben ja grüne Flecken in Essen. Ne? Also heute auch bei der Fahrradtour, die ganzen Fahrradweg an der Ruhr lang, das war klasse und dann nach Rüttenscheid. Aber wir brauchen das Grün im Alltag, das heißt in den Innenstädten. Wir brauchen es an den Straßen und so weiter. Und da braucht man neue Technologien wie Baumregulen, muss man gucken, wo man versiegelte Flächen entsiegeln kann, das heißt den Beton aufreißen, aber wir werden da nicht drum herum kommen. Wenn wir wollen, dass es in den Städten nicht immer mehr tropische Nächte gibt, und es wird immer mehr geben, und wenn wir das nicht dagegen steuern mit zum Beispiel Baumpflanzung, dann ist es irgendwann unertragbar und dann wird es nur noch erträglich, indem man Klimaanlagen zu Hause installiert, und das kann jetzt auch nicht die Lösung sein am Ende.
Korrekt. Das war jetzt ein sehr schöner Punkt 3 bei dir. Mein Punkt 4 passt da richtig gut zu. Ich will einen Baustopp für sämtliche Grünflächen, die zu Bauland erklärt worden sind. Und im Flächennutzungsplan möchte ich die auch wieder raushaben. Das soll kein Bauland mehr sein, sondern nur noch auf versiegelten Flächen oder eben aufstocken. Also in die Höhe bauen, statt Grünflächen zu versiegeln. Heute auch wieder auf der Fahrradtour an einer Halle vorbeigefahren und zukünftiger Stadtratskollege, der Stefan, der sich sehr gut mit Stadtsoziologie auskennt, hat dann nämlich auch direkt gesagt, was ist das denn hier? Was ist das? Ist das eine Turnhalle, eine Lagerhalle? Was soll das? So, Fläche haben wir genug oder nach welchem Motto ist die hier gebaut worden?
Ja.
Solche Sachen gehen halt einfach nicht. Da müssen wir auch gucken, wie der Bestand ist. Also was für Gebäude haben wir hier in Essen? Wo können wir was draufsetzen? Und dann dürfen eben auch keine Supermärkte mehr gebaut werden als Nahle, sondern die müssen dann geplant werden als Supermarkt und oben drüber Wohnungen. Korrekt. Zum Beispiel.
Gibt es ja in etlichen Städten.
Ja, gibt es ja mittlerweile auch schon in Essen. Aber das muss halt wirklich der neue Standard sein. Wir können uns es nicht leisten, irgendwo einfach so ein Flachdachmonstrum zu haben. Am besten noch mit einem riesigen Parkplatz drumherum. Das bringt es halt voll nicht. Also wir brauchen, was Parkflächen angeht zum Beispiel, auch keine großen Parkplätze. Wir brauchen, wenn, Parkhäuser.
Ja.
Genau. Ja. Und die Grünflächen, die jetzt aktuell von Bebauung bedroht sind, die möchte ich halt, wie gesagt, wieder zu Grünflächen umbauen, vielleicht auch zu Landschaftsschutzgebieten kriegen. Und da können wir dann ja auch wieder neue Bäume pflanzen.
Yeah.
Ja, was ist dein Punkt 4?
Mein Punkt 4 hat wieder was mit Jobs zu tun, aber nicht nur. Ich möchte Gesundheitszentren in allen Bezirken Essens. Also das,
ja, das finde ich sehr gut.
Wir haben 9 Bezirke in Essen, also die Stadt ist in 9 Teile aufgeteilt. Und ich hätte gerne in jedem Bezirk eine Anlaufstelle, in der es Fachärzte gibt, Apothekerinnen, kulturelle Räume und vielleicht auch, das muss man dann halt schauen, wie die Krankenhausversorgung im gesamten Stadtgebiet ist, dann eben stationäre Betten und man sollte mindestens auch vielleicht ambulante Operationen dort durchführen können. Ein bisschen nach dem Vorbild der Gesundheitszentren in den Niederlanden, aber auch nach den Polikliniken in der DDR, wo beide eben auch als erste Anlaufstelle gedacht waren. Damit könnten wir, wenn wir das in kommunaler Hand schaffen, erstmal neue Jobs kreieren wieder in den Bezirken. Aber wir könnten auch die Demokratie stärken, indem wir diese Gesundheitszentren von Anfang an mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, aber auch mit den zukünftig dort Beschäftigten planen. Und wenn wir in diesen Gesundheitszentren dann zum Beispiel eben auch soziokulturelle Räume schaffen, dann kann man da auch endlich, da kann man sich treffen, ne? Da können Leute Räume mieten, Geburtstage feiern oder was auch immer. Man kann diese Zentren auch tatsächlich dann als Zentren nutzen. Das ist mir total wichtig.
Und da geht es dann natürlich dann auch nicht drum, also Gesundheit ist ja nicht nur ich habe keine Erkrankung. Gesundheit ist ja auch, ich habe zum Beispiel Grünflächen, also Gesundheitszentren, wo ein Park dabei ist, wo man dann eben auch Sport machen kann zum Beispiel, gehören ja in solche Konzepte dann eben auch immer mit rein und mitgedacht.
Genau, es geht halt ums Ganzheitliche, ne? Um den Kampf gegen die Vereinsamung im Alter. Es geht auch um die sportliche Betätigung als prophylaktische
Zusammengehörigkeit im Quartier.
Genau, alles, was halt die Gesundheit, die Lebenserwartung verlängert, das soll in so einem Ort zusammen gedacht werden. Da gibt es Ansätze wie in Neukölln, da planen sie oder versuchen sie schon länger, so ein kollektives Gesundheitszentrum hinzukriegen. Und ich glaube, da können wir in Essen, wenn wir in der Regierung wären, also wenn wir die Mehrheit hätten, ganz viel bewegen. Was ist denn dein nächster Punkt?
Das wäre jetzt bei mir fünftens unser Bündnis Essen stellt sich quer und das Stadtteilbündnis Stille bleibt bunt und hier Aufstehen gegen Rassismus Essen, die Finanzierung sichern, also Projekte gegen Rechts. Dazu gehören natürlich auch Projekte an Schulen, dass die eben von der Stadt mitfinanziell unterstützt werden und damit ausgebaut werden können. Wir haben ja mit diesen bürgerinitiierten Strukturen bereits eine total ein sehr, sehr gutes Netzwerk, da passiert viel tolle Recherchearbeit, da werden großartige Aktionen auch geplant, da passiert gute Bildungsarbeit und das eben nochmal sichern, auf feste Beine stellen, also finanziell feste Beine zu stellen, finde ich, ist nochmal eine ganz wichtige Sache, um eben auch dann in den Stadtteilen, wie eben in Steele oder in Altenessen, in Huttrop, in Borbeck, wo auch immer sich die Jungs gerade heimisch fühlen, da entgegenzuwirken, denen ja die Grundlage zu entziehen im Grunde.
Cool. Jetzt habe ich mir auch noch einen fünften Punkt aufgeschrieben, weil du auch einen hast. Dann mache ich den mal ganz schnell. Und zwar würde ich gerne den Allbau, das ist unsere städtische Tochtergesellschaft für Wohnungsbau, Wohnungen bauen lassen nach Wiener Vorbild. Das bedeutet, jeder Quadratmeter kostet nur 5,86 € kalt. Und das ist völlig unabhängig von der Lage oder von der Wohnart, dass die Quartiere, also die Wohnungen, die gebaut werden, sondern auch alle einen gleich hohen Standard haben, sodass wir gute Wohnungen für günstiges Geld, wie auch immer man das nennen kann, schaffen, um dann irgendwann...
Gute Wohnungen für günstige Mieten.
Genau, dass wir dann irgendwann wirklich super viel Gemeindewohnungsbestand haben, der von allen nutzbar ist, von allen mietbar ist, der eine gute Qualität hat und in öffentlicher Hand ist, weil für mich ist das ein Punkt, wo ich sagen muss, dass Mieten und Wohnungen eben nicht zum Profitmachen da sind, sein sollten. Weil das ist ein Grundrecht. Jeder von uns muss wohnen. Das können wir nicht ändern. Ne?
Ja. Ich habe aber auch noch einen sechsten Punkt.
Du hast einen sechsten? Ja, jalla, mach mal.
NATO raus aus der Messe. Also es ist eigentlich auch ein einfacher Punkt, die NATO tagt zurzeit jährlich in der Messe in Essen. Und die möchte ich rausschmeißen. Denen soll kein Platz geboten werden in unserer Stadt, weil bei diesen Tagungen eben auch Kriegseinsätze geplant werden. Das hat keinen Raum in Essen. Essen war mal die Waffenschmiede des Reichs. Und von hier aus soll kein Kriegseinsatz mehr geplant werden. Hier gibt es keine Unterstützung für Krieg. Raus.
Gute Forderung.
Ja.
Okay.
Und ich meine, ne, das möchte ich jetzt auch nochmal gerade ganz klar betonen, das sind jetzt irgendwie so 5 Punkte. Ich habe jetzt hier versucht, irgendwie sogar so ein bisschen einen Plan reinzubringen, wie man da die Sachen alle umsetzen könnte. Aber das heißt nicht, dass Sachen, die jetzt nicht da drauf stehen, irgendwie weniger wichtig sind. Korrekt. Also mir fallen sofort noch andere Sachen ein, die auch super wichtig sind. Über Schulen haben wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht gesprochen.
Kita-Plätze.
Inklusion.
Ja. Barrierefreiheit.
Es gibt so viele super wichtige Themen, bei denen ich auch wirklich nicht verstehen kann, warum der Stand so schlecht ist, wie er ist. Dass, ne, gerade wenn wir von Inklusion oder den Kita-Plätzen sprechen, wenn wir von auch eben den Antirassismus-Projekten an Schulen sprechen, wenn wir von der Ausländerbehörde sprechen, ich begreife es nicht und die Prognose, dass wir 5 weitere Jahre mit Kufen als Oberbürgermeister versorgt sein werden, macht mich echt wütend, weil das eben ein Weiter-so ist. Das heißt, weiterhin schlechte personelle Ausstattung in der Ausländerbehörde, nicht nur da, auch in anderen Stellen der Verwaltung. Das heißt, kein vernünftiger Ausbau für Projekte, die allen zugutekommen. Stattdessen werden Messen finanziert, stattdessen werden Prestigeprojekte finanziert, aber die Sachen, die allen Menschen zugutekommen, die fallen einfach weg. Die werden nicht mitgedacht. Und das ist echt unfassbar frustrierend.
True. Ja, für uns zwei bricht jetzt die letzte Woche des Wahlkampfs an. Das bedeutet für uns jeden Morgen 7:30 Uhr an Bahnhöfen stehen, den ganzen Tag Flyer verteilen, mit Menschen sprechen, Termine wahrnehmen. Theresa hat ihre ersten 2 Podiumsdiskussionen.
Yes.
Und
nicht nur das.
Ach stimmt, du hast ein Interview im WDR, ne?
Ja, voraussichtlich. Also wenn alles klappt, das auch.
Total gut. Und am Ende der Woche, Freitag bis Sonntag, haben wir den sogenannten 48-Stunden-Wahlkampf. Das ist quasi da, wo man nochmal wirklich die letzten Energiereserven aufwirft und versucht, so lange wie möglich jeden Tag 12, 14 Stunden auf die Beine zu sein, Kneipentouren zu machen.
Ja.
Vielleicht sehen wir uns in der
und
Kneipe.
Und um die Frage zu beantworten, die seit Veröffentlichung dieses wundervollen Badelieds die Menschheit umtreibt, wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag? Wahlkampf. Wahlkampf. Ich habe Wahlkampf gemacht.
Ja, und dann sind wir gespannt, was Sonntag bei rumkommt. Wir hoffen auf ein gutes Ergebnis. Und ab nächster Woche oder übernächster Woche im Podcast, vielleicht machen wir eine Woche Pause, wir wissen es noch nicht. Aber wenn wir dann weitermachen, geht es wieder auch ein bisschen mehr um politische Debatten auf Bundes-Landesebene. Wir haben noch einige Themen, die wir nachholen müssen. Wir haben noch immer einen Podcast offen zur Privilegientheorie.
Jo.
Wir haben noch immer Podcasts offen zu verschiedenen feministischen Themen. Also es steht viel auf der Heide? Nein, wie nennt man das? Auf der Liste?
To-Do-Liste.
To-Do-Liste.
Und was wir natürlich auch noch offen haben, dein Wunsch ganz am Anfang, was du mal gesagt hast, was du gerne machen würdest in dem Podcast, so ein bisschen...
Hab ich vergessen.
Ach echt? Ja, dann erinnere ich dich jetzt mal ganz fix dran. Du hast gesagt, sowas wie das ABC des Marxismus.
Ja!
So ein bisschen linke Theorie besprechen.
Aber nett.
Genau.
Auf meine charmante Art und Weise und auf Tinks charmante Art und Weise.
Yes. Mit ganz viel Denglisch.
Dafür bist du zuständig.
Ja, sag ich doch. Meine charmante Art und Weise.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war Folge 16 mit
Tinky Winky
und Daniel Kerekesh. Bis zum nächsten Mal und wie immer in den Kommentaren findet ihr alles, nicht in den Kommentaren. In den Quellenangaben findet ihr alle Sachen, die wir heute besprochen haben, nochmal zum Nachlesen. Ciao!
Und denkt dran, am 13.09. ist Kommunalwahl. Geht wählen! Macht's gut!
Die Linke wählen!